Sag was.
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen nach einer langen Zeit mal wieder zu einem Sag was Interview. Wir haben heute einen ganz hohen Gast, Professor Dr. Dr. Rudolf Inderst. Und natürlich auch mit dabei ist der Matze.
Servus auch von mir.
Und ja, hallo Rudolf, schön, dass du da bist.
Es ist mir eine große Freude.
Und die erste Frage darf ich stellen und ich gehe gleich mal zum Du über und zum, ich muss den Professor Dr. Dr. weglassen, weil sonst wird das Ganze ein bisschen lang. Deswegen sage ich, hi Rudolf, schön, dass du bei uns bist. Und mich würde mal interessieren und natürlich auch unsere Zuhörer, was du eigentlich genau machst und wer du bist. Vielleicht sagst du einfach mal ein paar Wörter zu dir.
Sehr gerne. Also, ich habe eine Professur in einem Bachelorstudiengang für Game Design an der EU. Das ist ein I. Sehr viele Leute glauben, ich arbeite für die Europäische Union. Dem ist nicht so. Ist also die EU. Und in diesem Bachelor Game Design wiederum haben wir eine kleine Sparte, die ist für die Digitalspielforschung reserviert. Und die liegt bei mir und auch die Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten mache ich, damit also später die ganzen Mega-Game-Designer und Game-Designerinnen, die da rauskommen, auch eine gründliche wissenschaftliche Einführung und Ausbildung einmal durchleben mussten. Genau, und das mache ich in Teilzeit, also das sind dann bis zur einen Wochenhälfte. Und alles, was so an rundherum Publizistik und Forschung passiert, da gibt es noch viele verschiedene andere Projekte, die laufen dann halt den Rest der Woche entlang.
Ja, und beim wissenschaftlichen Arbeiten wirst du deine Studenten ordentlich piesacken können, wenn du die Erfahrung hast und es dir angetan hast, zwei Doktortitel zu machen. Magst du uns nochmal kurz sagen, wo und in welchen Fachbereichen du die gemacht hast?
Ja, sehr gerne. Ich habe in München ursprünglich Politikwissenschaften studiert und habe da auch meinen Magister gemacht an der LMU. Und danach gleich weitergemacht in meinem ehemaligen Magisternebenfach der amerikanischen Kulturgeschichte und hatte einen fantastischen, wirklich, kann es gar nicht anders sagen, fantastischen Doktorvater, Michael Hochgeschwender. Und der, obwohl er von dem Thema Spiele eigentlich gar nicht so viele Ahnung hat, hat er zumindest immer behauptet, hat er sofort gesagt, mich interessiert's, machen Sie das doch, Herr Inderst. Und dann habe ich das gemacht und so etwa 3 Jahre später habe ich das abgeschlossen. Es ging da um eine Arbeit, die hat sich so mit der Frage beschäftigt, ob Online-Rollenspiele, damals war ja World of Warcraft ein riesiges Thema, ob das nicht die perfekte Form ist eigentlich, um eine kleine eigene Utopie zu basteln, also die bestmögliche Gesellschaftsform zu etablieren. Und da habe ich mir überlegt, Moment, diese Gilden, die ja in diesen Online-Rollenspielen man immer trifft, die sind ja im Grunde sowas. Die sind ja so eine Mikrogesellschaft, die sich versuchen, möglichst attraktiv selbst zu organisieren. Und das war so die Grundüberlegung für diese Arbeit. Und die andere Doktorarbeit an der Uni Passau, das war 2016 oder 2017. Da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, wie werden eigentlich Wissenschaft und Forschung in digitalen Spielen abgebildet? Also ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man so an einen Wissenschaftler denkt, dann hat man ja immer oftmals gleich diesen Mad Scientist im Kopf, weiß so Bart und wilde Haare und Laborkittel. und solche Bilder, die sind ja dann ganz schnell im Kopf und man fragt sich, warum eigentlich? Und warum trifft man denn in Spielen oftmals eher zum Beispiel NaturwissenschaftlerInnen? Liegt es daran, dass sie zum Beispiel mehr Schaden anrichten können? Oder was sind eigentlich so die, what's the deal sozusagen? Genau, und das waren dann die beiden Arbeiten, die zu diesem Doppeldoktor, wenn man so möchte, führten, ja.
Da kommen direkt Assoziationen auf. Also das, was du sagst, also bei deiner ersten, da musste ich jetzt direkt an Second Life denken, was sich da ja irgendwie so die Utopie, in Anführungszeichen, die sich so digital entwickelt hat, das sollte Second Life ja so ein bisschen sein. Und war nicht bei Half-Life die Hauptperson auch ein Wissenschaftler?
Ja, der Dr. Gordon.
Genau, da spielt man doch auch einen Wissenschaftler.
Der hat noch einen Nachnamen, glaube ich. Gordon, genau, irgendwas.
Gordon Freeman.
Freeman, genau.
Ja, das ist so ein klassischer Archetyp an Spielwissenschaftler, wenn man so möchte. Der hat übrigens laut Lore, glaube ich, sogar auch in Innsbruck studiert.
Ach was.
Sein Teil zumindest. Bilde ich mir ein, auf jeden Fall irgendwo in Österreich. Und aber Second Life ist ein exzellentes Beispiel. Natürlich könnte man jetzt ewig diskutieren, inwiefern betrachten die sich oder haben sie sich damals wirklich als Spiel betrachtet, wenn man man so an klassische Spielmechanik, Spielregeln und so weiter denkt. Aber ich fand es ein gutes Beispiel insofern, weil es wurde ja sozusagen so ein bisschen so einem neoliberalen Albtraum, wenn man dran denkt, jetzt die ganzen leeren Sparkassengebäude, die dann plötzlich da standen, alle haben sie investiert, die Firmen, und dann standen sie plötzlich da, Deutsche Bank und wie sie alle hießen, alle hatten die Filialen und plötzlich war nichts mehr los, es war eine tote Stadt, also sehr dystopisch eigentlich, ja.
Ich habe tatsächlich Second Life kein einziges Mal gespielt. Also ich habe da nie einen Account, nie an, also ich war da kein einziges Mal drin.
Nee, das war ja auch irgendwie so dann ganz in der Medienkritik irgendwie, Pädophilie, habe ich das noch richtig am Schirm und Pornografie und was weiß ich, oder habe ich das jetzt irgendwie falsch gespeichert?
Weiß ich nicht, ich weiß bloß, dass halt die Leute echtes Geld ausgegeben haben, um digitale Grundstücke zu kaufen, und das ist so ein bisschen wie heute die NFTs, wo ich mir sage, nee, da lasse ich die Finger von. Heutzutage, glaube ich, ist das Metavers, geht so ein bisschen in die Richtung, was halt auch so diese digitale Gesellschaftsform auch so ein bisschen sein will, aber auch nicht so richtig abhebt, habe ich den Eindruck.
Das stimmt. Danke erstmal für deine ganze Beschreibung, was du für einen Werdegang hast. Jetzt ist gerade von dir der Begriff Digitalspielforscher genannt worden. Kannst du das mal definieren für unsere Zuhörer, was das ist und was man darunter versteht?
Eine sehr gute Frage, weil die, wie heißt es immer so schön auf YouTube, das ist der Eisberg sozusagen, der typische.
Okay.
Also man kann vielleicht mal grundsätzlich festhalten, dass der Begriff Digitalspielforschung selbst schon einer ist, den gar nicht alle benutzen würden. Manche würden sagen Game Studies, andere würden sagen vielleicht noch Digital Game Studies. Also es gibt auch in dieser Nomenklatur keine einheitliche Ausdrucksweise. Man könnte vielleicht sagen, im Großen oder Ganzen beschäftigen sich Digitalspielforscher sowohl mit den Spielen, mit digitalen Spielen, aber oftmals auch mit den Vorgängern. Also die Grenzziehung ist sehr schwierig, weil man zum Beispiel in der Ausbildung als Game Designer natürlich auch mit Brett- und Kartenspielen anfängt, ganz klassisch, um so einfach in den Kopf reinzukriegen, wie funktionieren Spielmechaniken, Spielregeln und so weiter. Aber genauso gut kann man natürlich auch die Frage stellen, Moment, die Spiele selbst sind zwar interessant, aber warum könnte ich mich nicht eher mit dem Akt des Spielens beschäftigen? Ja, wir haben in Deutschland eine ganz große Tradition in den Sozialwissenschaften, die sich so mit der Wirkungsforschung beschäftigt. Also was macht es denn mit dem Individuum, wenn es spielt? Also da muss ich nur zwei Schlagworte sagen, dann weiß man sofort, worum es geht, nämlich nichtstoffliche Abhängigkeit, also Sucht, Spielsucht, und die ganze Gewaltdebatte letzten Endes. Und jetzt ganz wertfrei gesagt, da gibt es in Deutschland ja eine recht firme Tradition, nennen wir es mal so, da in die Forschung reinzugehen. Aber mittlerweile ist diese Digitalspielforschung, wie ich sie verstehe, die ist wirklich ganz breit aufgestellt. Das ist Segen wie Fluch gleichermaßen, weil mittlerweile fangen Leute auch an zu fragen, okay, ist es nicht auch spannend, so ein bisschen zum Beispiel arbeitssoziologisch zu arbeiten, im Sinne von Crunch-Zeiten, die da bei den Developern immer wieder auftreten? Oder wie sieht es denn aus? Was ist für ein Leben in einem Studio? Ist da das Thema Sexismus zum Beispiel? Wer wird eingestellt? Was sind das für durchschnittliche MitarbeiterInnen? Ethnien, Milieu und so weiter und so weiter. Andere wiederum sagen aktuell ganz heißes Thema, sozusagen Green Game Studies. Die fragen sich natürlich entsprechend, kann man den Klimawandel nicht irgendwie abbilden in Spielen? Oder die grundsätzliche Frage, auch oft diskutiert, diese ganzen Hardwarehersteller, wo kriegen die denn alles? Wie kriegen die denn die seltenen Erze her? Und diese die seltenen Erden, woher kommen denn die? Und solche Fragen, die sind ja alle, drehen sich sozusagen in diesem ganzen Game-Universum so ein wenig. Und das alles kann man subsumieren eigentlich unter Game Studies. Und ich habe Segen wie Fluch gesagt, weil wir da natürlich in den Grenzbereich kommen, nicht genau abstecken zu können, ja, kann man das irgendwie als komplettes Fach, als Curriculum irgendwo so auch studieren? Geht es überhaupt? Ja, deswegen also sehr offen und gleichzeitig auch sehr fragmentiert. Weit davon entfernt, eine, wie ich finde, einheitliche akademische Disziplin zu sein.
Ja, da seid ihr, glaube ich, nicht die Einzige, die Disziplin, die mit dem Problem kämpft, dass sie nicht so trendscharf abgetrennt ist, ne?
Ja.
Ich würde noch gerne kurz den Begriff Crunch nur aufgreifen, weil du es gerade genannt hast, damit auch die Zuhörer, die jetzt nicht vielleicht Games-affin sind, Crunch, vielleicht magst du es kurz mal erklären, was du darunter verstehst.
Mhm. Also es ist so, dass in der Herstellungsphase eines Spiels, in der Produktion, Wenn es Richtung Release, also Veröffentlichung des Spiels geht, ist es oftmals so, dass nochmal die MitarbeiterInnen mehr oder weniger sanft gezwungen werden, sehr viele Überstunden zu leisten. Und das ist kein Einzelfenomen. Gerade bei großen Studios, bei großen Developer-Studios sind immer wieder in der Kritik, dass da die Frauen zu Hause und die Herren zu Hause ihre EhepartnerInnen und ihre Partner überhaupt nicht mehr sehen. Die Kinder wachsen auf, ohne ihre Eltern einmal gesehen zu haben, weil die eben in der Woche plötzlich 120 Stunden unter den Schreibtischen praktisch schlafen müssen, damit dieses Spiel rechtzeitig fertig wird, weil sonst fällt der Aktienkurs vom Unternehmen runter, wenn das Spiel nicht in Q3 oder Q4 noch veröffentlicht wird und so weiter und so weiter. Und das, wie man sich vorstellen kann, ist diese Crunch-Zeiten, also dieses harte, lang andauernde Arbeiten, alles andere als gesund. Das schlägt sowohl also auf den Körper wie auch auf den Geist. Und wenn man das immer wieder macht und das gleichzeitig aber auch noch sozusagen als Hustler-Kultur irgendwie feiert. Also wir arbeiten hart und dann können wir auch hart feiern. Kann man sich vorstellen, was man eigentlich dem Körper damit auch antut. Und ich wähle das Wort auch ganz bewusst, was man dem Körper damit antut. Und es ist immer noch ein brandaktuelles Thema. Aber die Aufmerksamkeit, also die Awareness dafür wird größer. Und es gibt natürlich auch einige Studios, meistens kleinere oder auch ganz kleine, die sagen ganz bewusst, die können sich's noch, ich würde man natürlich jetzt zynischerweise sagen, die können sich's leisten, in Anführungszeichen. Bei uns gibt's keinen Crunch. Wir machen das Ding und wenn es fertig ist, ist es fertig. Punkt aus, Ende. Gut. Aber da ist natürlich eine gewisse, sagen wir mal, neoliberale Spannung in der Luft.
Verstehe. Danke dafür.
So, jetzt hatten wir schon mal das Thema, den wissenschaftlichen Aspekt schon mal angesprochen. Wir kommen da auch direkt nochmal zurück später. Jetzt würde mich aber erstmal ein bisschen was zu dir interessieren, Rudolf, dass unsere Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen können. Was sind denn deine Lieblingsgames so all time und warum und was zockst du gerade?
Also All-Time gefragt. Ich denke, dass auf jeden Fall Streets of Rage 2 auf dem Sega Mega Drive.
Sehr gut. Sehr gut. Damit hast du gerade
einen großen Pluspunkt. Da habe ich jetzt hier zwei Leute Konsolen nennen, von denen ich wahrscheinlich, hier fallen heute wahrscheinlich noch Konsolennamen,
Sega Mega Drive,
die Konsole noch nicht mal kennen.
Ja, aber Mega Drive
kenne ich vom Namen.
Ja, ja, aber Streets of Rage ganz groß. Entschuldigung. Weiter.
dann denke ich, dass auf jeden Fall auch das zweite Gears of War ein Riesenthema war, weil dort dieser berühmte Horde-Modus eingeführt wurde. Und als alter Amerikanist würde ich vielleicht noch in den Ring werfen Fallout 3. Denn in Washington in der Postapokalypse unterwegs zu sein, das hat uns besonders große Freude damals gemacht. Und aktuell spiele ich immer noch sehr viel Diablo 4 und ertappe mich sehr oft dabei, dass ich sage Diabolo. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso.
Das habe ich früher auch falsch gesagt. Brauchst du dich nicht schämen, habe ich früher auch falsch gesagt.
Wenn man mich jetzt aber fragen würde, welchen Titel würde ich auf diese berühmte einsame Insel mitnehmen, dann wäre das auf jeden Fall das eleganteste Spiel aller Zeiten, Tetris.
Oh. Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Batterien, was wenig Strom braucht.
Ja, so Strand-Tic-Tac-Toe.
Genau, Tetris auf dem Gameboy und ein USB-Ladegerät. Ja, genau, das ist so.
Ja.
Okay, ist eine gute Auswahl, glaube ich. Also ich bin ja jetzt nicht so der Spiele-Konnoisseur wie ihr beide, aber tatsächlich Streets of Rage war vor kurzem, gab es da auch ein Remake auf der Xbox, oder?
Es gab Streets of Rage 4. Es gab quasi eine Fortführung der Serie.
Okay, also Streets of Rage brillant. Vom Modus her habe ich früher immer im Urlaub auf den Spielautomaten gespielt, ganz viel.
Ja. Brawler, man nennt sie Brawler oder Side-Scrolling Beat'em-Ups. Ich liebe sie. Ich kaufe alle möglichen.
Wobei ich breche auch natürlich gerne die Lanze an der Stelle. Ich bin auch ein wirklich großer Spieler oder Liebhaber von allen, was ist denn das neue Wort dafür? Narrative-Driven Games, glaube ich, ist aktuell das Wort dafür. Walking Simulator ist der etwas abwertende Begriff. Aber jemand wie ich, der ein volles Haar noch auf dem Kopf hat, also ein bisschen älter schon ist, Kleiner Scherz, Zwinker, Zwonker.
Müsst ihr jetzt aufs Episodenbild schauen, da werden wir wahrscheinlich ein Foto von Rudolf einbauen.
Genau, dann werdet ihr sehen,
vollen Haaren.
Keine Haare hat.
Silberrücken, sage ich da nur. Auf jeden Fall, damit habe ich große Freude und ich weigere mich auch, bin da ganz perfider Verfechter dieser These, dass das keine Spiele seien. Das ist für mich eigentlich immer so ein rotes Tuch, wenn dieses Argument geflaggt wird. Also ein Herz für Walking Simulator auch bei mir.
Ja, die erzählen immer eine sehr gute Geschichte. Es gibt schon ein paar Klassiker wie Firewatch und What Remains of Edith Finch. Das waren schon ganz großartige Geschichten, die da erzählt worden sind.
Und wenn es jemand spielt und Spaß dran hat, dann ist es ein Spiel, oder?
Wie siehst du denn derzeit die Gaming-Industrie? Es gab in den letzten Wochen viele Schlagzeilen, die größtenteils, würde ich sagen, leider negativ waren. Und mich würde jetzt mal, oder uns und die Zuschauer, würde uns interessieren, wie siehst du gerade die Industrie?
Das ist wirklich total schwierig, vor allem weil auch ich jahrelang ja bei einem Publisher gearbeitet habe, PlayOn, früher Koch Media, und die natürlich jetzt auch mitten gerade in richtig großen Umstrukturierungen sind, also die eigentlich ja die Mutter sozusagen, die uns damals einkaufte, Embracer, die Embracer-Gruppe in Schweden, die jetzt einen Kauf nach dem nächsten wieder abstößt, um liquide zu sein. Und 2023 war natürlich ein so krasses Jahr, was die Entlassungen betrifft. Größtenteils kann man natürlich sagen, ja, es hat damit zu tun, dass während der Corona-Zeit die Leute noch mehr gespielt haben als jetzt und also entsprechend auch eingestellt und entwickelt wurde und andererseits auch das Zinsniveau ein anderes war. Man bekam einfach leichter Geld. Das ist wohl jetzt nicht mehr so. Das ist ganz schwierig. Du hast schon recht, also auf allen möglichen Plattformen hört man links und rechts von Entlassungen und dass Leute neue Anstellungen suchen und vermittelt wird und versucht wird, ihnen zu helfen, um sie neu irgendwie unterzukriegen. Und vielleicht gerade in der Branche auch, die oftmals jetzt gar nicht so auf Langzeitverträge setzt oder wenn man projektarbeitmäßig denkt und nach dem Projekt ist Schluss, man muss sich was Neues suchen, ist es natürlich irgendwie auch doppelt dramatisch. Deswegen, ich klopfe für alle ehemaligen Kollegen, mit denen ich irgendwie zu tun hatte und die jetzt auch betroffen sind, natürlich doppelt und dreifach auf Holz. Das macht man jetzt natürlich nicht im Studio, das wäre unangenehm. Aber es ist eine wirklich dramatische Situation, ja.
Ja, sehe ich genauso wie du und ich sehe es auch mit Sorge, weil ich eben auch ein paar Leute aus der Industrie kenne und ich habe die Bücher von Jason Schreier gelesen, der für Bloomberg schreibt, Press Reset und Blood, Sweat and Pixels. Und dort wurde ja schon vor der Corona-Pandemie berichtet, wie die Entwicklung von Spielen abläuft und wie unstet eigentlich dieses Arbeitsumfeld ist, was eigentlich viele Leute, die an Spielenentwicklung beteiligt sind, auch offen sagen. Wenn du eine Familie hast, es ist einfach mit diesen Umzügen, Studio schließt, dann musst du hunderte von Kilometern in den USA irgendwo umziehen, damit du dort eine neue Anstellung findest. Teams werden einfach rausgeschmissen, ob das Spiel gar nicht fertig ist. Das ist schon echt heftig. Und wie du sagst, auch jetzt gerade nachdem Corona-Pandemie vorbei, Geld, Zinsniveau ist anders, die Leute spielen nicht mehr so viel. Generell geht es den Leuten mit Inflation und allem Ukraine-Krieg schlechter. Wirkt sich auf die komplette Wirtschaft aus. Die Leute spielen auch nicht mehr so viel und konsumieren nicht mehr so viel. Und ja, es werden eigentlich mehr Spiele eingestellt, glaube ich, als noch angekündigt gerade.
Und ist nicht auch so dieses, was wir halt sehen momentan, diese Zusammenlegung der Studios. Also es gab ja jetzt auch durchaus größere, also ich meine, wir haben selber öfter hier darüber berichtet, dass Microsoft halt auf einem Shopping-Marsch ist und ja auch große Studios gekauft hat. Also wenn eine große Firma eine andere große Firma übernimmt, geht das ja normalerweise auch nicht ab, ohne dass irgendwelche doppelten Posten entlassen werden oder sowas, oder? Und dann halt gestreamlined wird.
Ja, natürlich. Also der Kauf von Activision Blizzard jetzt durch Microsoft, der 73 Milliarden Dollar, glaube ich, war, da wird 1.800 Leute mussten ihren Hut oder 1.900 mussten den Hut bei Microsoft Game Studios nehmen. Da werden sicher Redundanzen im wahrscheinlich Marketing, Vertrieb, PR, denke ich mal, gemacht worden sind, also Entlassungen. Und wie es im Design jetzt aussieht, weiß ich nicht, aber wenn man sich so anhört, was Microsoft an First-Party-Titeln gerade hat, da sehe ich nichts Großes. Also wir warten seit Jahren auf ein Gears of War, auf ein vernünftiges Halo jetzt mal irgendwie wieder. Ich sehe da gerade nichts, aber es geht jetzt auch nicht um meine Meinung, sondern auch die Meinung von dem Rudolf. Und die hast du ja gerade schon gesagt, dass es eher gerade nicht so die ideale Situation ist. Ja, danke ich dafür deine Einschätzung auch nochmal.
Aber zeitgleich ist mir auch ganz wichtig, wir wollen natürlich auch niemanden, es ist umso wichtiger unseren Studierenden, das ist ja nicht nur bei uns an der Hochschule so, es gibt ja zahlreiche Studiengänge, die sich mit Game Design beschäftigen, ja, also von allen lieben Kollegen und exzellenten Kollegen da draußen, es ist ein ganz großes Ausrufezeichen, eine ganz große Pflicht, dass man unseren Studierenden das einfach auch vermittelt. Niemand möchte denen den Spaß nehmen an Spielen und niemand möchte ihnen vor allem den Spaß nehmen daran, sich durch das Kreieren von Spielen auszudrücken. Niemand möchte ihnen den Spaß nehmen, Studios zu gründen. Das ist eine super Sache. Da kann man so viel ausleben und so viele Talente auch in sich neu entdecken. Und gleichzeitig muss man ihnen wirklich sagen, wie der Markt aussieht, was es bedeutet, was auf sie zukommen kann. Und wie schwierig es mitunter es auch ist, ihre Studios am Leben zu halten. Das gehört einfach zu diesem Business dazu. Und jeder mit Verantwortungssinn möge das bitte auch so tun, in der Lehre vor allem, ja.
Da hast du jetzt allerdings auch gerade nochmal was sehr Schönes gesagt, weil genauso wie es jetzt gerade dazu kommt, dass in dem Bereich viele entlassen werden, in den großen Betrieben, ist es natürlich wie in vielen anderen Bereichen auch so, dass es wahrscheinlich noch nie so leicht war, selber zum Publisher zu werden, oder? Also gerade das ganze Thema Mobile Gaming oder was man halt so hört, was kleine Indie-Studios teilweise für Riesenhits auf die Beine stellen, sowas, also das ist natürlich auch wieder der positive Aspekt an der Geschichte, oder?
Ja, ich glaube, dass man da in zwei Richtungen denken kann. Zum einen kann man natürlich technologisch argumentieren und sagt, man kann jetzt niederschwelliger in die Produktion, ins Entwickeln einsteigen, also mit den Tools, die einfacher zugänglich sind. Und auch die Distribution ist auf den ersten Blick einfacher, wenn man jetzt an itch.io denkt oder an Steam, natürlich zeitgleich entdecken das 100.000 Leute auch zur gleichen Zeit. Also ihr wisst ja, wie viele Spieler pro Tag auf Steam veröffentlicht werden. Da kann man mal schnell einfach so eine Perle auch übersehen. Und das ist dann wirklich schade, aber die schiere Masse ist natürlich gigantisch. Also das ist die eine technologische Seite und die andere ist auch so ein bisschen inhaltlich getrieben, dass man jetzt die Chance hat, mittlerweile hat sich ein Publikum auch gewandelt, ist mitgewachsen und ist vielleicht auch offener eben für Themen, die früher eben alles andere als selbstverständlich waren. Wer hätte denn gedacht vor 30 Jahren, dass jemand ein Spiel designt, in dem der Verlust des Kindes aufgrund einer Krebskrankheit thematisiert wird? Überhaupt die Frage zu stellen, wie übersetze ich das in Game Design, ist schon sensationell herausfordernd. Und mittlerweile können wir diese Fragen aber auch stellen, ohne, also in gewissen Kreisen zumindest, ohne dass gleich die Augen groß und man rollt die Augen 30 Mal, weil einfach das Genres sind neu aufgepoppt, Genregrenzen verschwimmen, es gibt neue Mixformen von Genres und das sind insofern natürlich alles tolle Möglichkeiten, tolle Chancen, um da seinen Titel unterzubringen, aber eben auch mit diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die mitunter rough and raw sind, wie berühmte Rapper es sagen würden.
Okay. Ich bin ja kein Pessimist in der Hinsicht, aber wir sind im Jahr 2024, wir können kein Experteninterview führen, ohne das Thema AI anzusprechen. Also kommen wir zum unvermeidbaren Artificial Intelligence, künstliche Intelligenzbereich. Denkst du, dass wir da in naher Zukunft massive Auswirkungen auf Spiele sehen würden? Also was ich mir denke ist, und das ist jetzt auch gerade tatsächlich, ich habe ja gerade Cyberpunk gespielt und mir ist es bei Cyberpunk jetzt gegen Ende irgendwann, was ich am Anfang ganz cool fand, dass ich immer mehrere Gesprächsoptionen hatte, ist mir jetzt am Ende echt ein bisschen zu nervig geworden, weil ich so viel klicken musste immer wieder und so viel lesen. Glaubst du, wir werden in absehbarer Zeit durch künstliche Intelligenz on-the-fly generierte Inhalte haben in Form von Cutscenen und sowas und personalisierte Inhalte, dass sich das Spiel wirklich noch individueller automatisch generiert anpasst an meinen Spielstil?
Also bisher halte ich das eher für ein, also ich glaube, dass es der Weg ist da, die Möglichkeiten sind da und sie werden auch nicht verschwinden. Also gerade in dem Bereich zum Beispiel, ich glaube so aktuell wahrscheinlich so Concept Art und so eine Vision, wie das aussehen soll, das fertige Produkt, das sind alles ganz brandgefährliche, in Anführungszeichen, Themen im Sinne von verliere ich meinen Job oder nicht. Genauso gut im Writing natürlich. Und es gibt vermutlich immer wieder so ein paar Studios, die das auch intensiver pushen werden. Und abzuwarten bleibt einfach, wie groß die Akzeptanz dann bei den Kunden, Kundinnen ist. Ich vermute, je mehr man das benutzt, je mehr das auftauchen wird, desto normalisierter oder ja, in diesem Sinn wird das auch werden und wahrscheinlich auch akzeptierter. Also wir haben jetzt noch sehr oft einen Aufschrei, wenn es in Anführungszeichen irgendwie enttarnt wird. Studio ABC arbeitet mit AI. Ich weiß aber nicht, wie lange es noch so sein wird. Deswegen, ja, es könnte sich auch weiterentwickeln, bis hin dann eben, wir sind ja auch nicht so weit davon entfernt, dass fertige Cutscenes so auftauchen werden. Man wird's weiter verfeinern. Und die Chance oder das positive Outcome wird vermutlich sein, es kreiert einfach neue Job-Descriptions, neue Jobbilder im Sinne von, er ist ein Prompt-Engineer zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Ja. Wie sich das ausgleicht, ob genauso viel neue aufkommen, wie auch dann überflüssig werden, das ist, ja, Spekulation.
Und glaubst du, dass die Spiele dann auch personalisiert werden im Sinne von, wenn der Matze und ich das gleiche Spiel spielen und wir kommen in den gleichen Dialog, dass dann quasi, weil er eher Stealth unterwegs ist und ich eher mit der Holzhammer-Methode spiele, dass wir unterschiedliche Dialoge dann auch wirklich bekommen?
Das wäre natürlich schön. Also es wäre schön, wenn sich mein Spielerlebnis auch daran orientiert, wie meine Spielweise ist. Das würden wir, glaube ich, als Spieler und Spielerinnen ja durchaus begrüßen. Und es wäre natürlich auch ein Anlass für Gespräche untereinander, für die Konversation über Spiele, gäbe das bestimmt jede Menge interessante Talking Points. Die Frage ist jetzt, ob das nicht auch schon jetzt passieren könnte mit höherem finanziellen Aufwand durch, in Anführungszeichen, Menschenhand. Mhm. Aber grundsätzlich sind unterschiedliche Spielerlebnisse ja etwas, was schon zu begrüßen ist, meiner Ansicht nach.
Um das nochmal vielleicht auf einer positiven Note abzuschließen, ich komme ja aus dem Marketing und ich habe vor kurzem den schönen Spruch zu AI gehört, weil natürlich auch viele sagen, boah, Marketing wird alles automatisiert und ich verliere meinen Job. AI wird Marketer nicht ersetzen, aber Marketer, die AI benutzen, werden Marketer ersetzen, die keine AI benutzen. Mhm, und ja. Das merke ich gerade bei unserem Praktikanten, der haut Texte raus, der hat die Aufgabe bekommen, Texte zu schreiben und der fängt halt jeden Text mit ChatGPT an und überarbeitet den dann und der hat einen Output in einer Qualität und einer Quantität beiden, was einfach wirklich gut ist. Und ja, also wir brauchen ihn trotzdem noch, dass er das macht. Das wird AI nicht ersetzen, aber er ist halt besser und effektiver. Und ich, so wie du sagst eben, es wird halt der eine ersetzt durch einen Promptwriter und so wird halt eventuell halt die Qualität steigen, der Output steigen, aber man braucht trotzdem noch Leute, die da drin dabei sind.
Mich würde jetzt mal interessieren, nachdem wir jetzt schon viel drüber gesprochen haben, wie sich Spiele potenziell entwickeln könnten mit AI, was möchtest du denn in Spielen zukünftig sehen? Wie würdest du sagen, es gab in den letzten Jahren die Tendenz mehr Indie-Games, Steam hast du erwähnt, dass kleine Studios irgendwie innovative Ideen relativ leicht publishen können, dass die narrativen Spiele mit Walking Simulators groß geworden sind, die es eigentlich früher in der Form nicht gab. Früher gab es ja mit Jump'n'Run, Action-Spiele, Ballerspiele etc. Was möchtest du zukünftig sehen?
Also grundsätzlich denke ich, also zunächst mal wär ich sozusagen ganz eine demütige Position einnehmen, weil ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, aufgrund der Anzahl an Game Releases traue ich mich null zu sagen, ich möchte das gern haben. Und jemand sagt dann ganz schnell, ja, Sportsfreund Rudolf, du angeblicher Experte, dazu kann ich dir sofort 10 Indie-Titel nennen, die das umgesetzt haben. Du kennst sie bloß nicht.
Okay.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich total fantastische Game-Konzepte und viele fantastische Geschichten übersehen habe, die ist ungefähr bei 99,9%, weil man dem einfach nicht mehr Herr wird. Umso wichtiger ist man, dass man sich ja innerhalb der spielenden Zunft, in Anführungszeichen, oder der Spielenden einfach immer austauscht, gegenseitig auf dem Laufenden hält, auch viel darüber spricht, was das Spiel mit einem als Person macht, wie das auf einen wirkt. Und dann ist es natürlich schon schön, dass man sieht, dass jetzt auch bisher nicht erzählte Geschichten ihren Platz plötzlich finden. Deswegen, das ist das eine. Und dann könnte man natürlich wieder auf der anderen Seite, ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, auch technologisch argumentieren, dass man das Gefühl hat, wir machen diesen einen Sprung, sei es jetzt eben, ist es eine VR, ist es eine AR, ist es eine XR oder wie auch immer Anwendung, die uns dann Doom auf dem Diabetes-Ablesegerät spielen lässt. Also diese alten Klassiker. Ja. Also spielen überall möglich machen, aber generell, wir sehen ja auch, es hat ja auch so ein bisschen eine Schattenseite in Anführungszeichen durch dieses ganze Thema zum Beispiel Gamification, was so ein pervers missbrauchter Begriff mittlerweile ist und verbrannte Erde hinterlassen hat. Insofern ein selbstbewusstes Umgehen mit Spieltechnologie, aber auch ein belesenes Umgehen mit Spielen und Spielkultur. Das ist wahrscheinlich das, was ich mir auch wünsche. Und da gibt es ja viele Themen, über die man sprechen kann. Die Entwicklung von Cosplay, die Entwicklung von E-Sports und so weiter und so weiter.
Okay. Und wir haben gerade eine musikalische Pause gemacht. Normalerweise beim Podcast ist es ja immer Hip-Hop. Jetzt haben wir allerdings, weil es um das Thema Games geht, einen Games-Track und zwar von Gareth Coker, schwerer Name. Ein Brite, soweit ich weiß, der die Musik unter anderem auch für das neue Prince of Persia geschrieben hat. Prince of Persia, The Lost Crown. Der Track war aber aus dem Spiel Ori, was ein wunderschönes Metroidvania-Spiel ist. Und der Track an sich, wie auch alle anderen seine Soundtracks, sind wunderbar. Aus rechtlichen Gründen leider nur auf Lora München zu hören. In den Shownotes ist es aber verlinkt.
So, und jetzt habe ich eine Frage, weil ich was gelesen habe, was ich nie verstanden habe und mir gedacht habe, okay, das bringe ich hierher mit, weil hier habe ich Experten, die wahrscheinlich mir helfen können. Und Mats hat schon angedeutet, dass es nicht kann. Deswegen, Rudolf, jetzt setze ich auf dich. Gerade eben der Nvidia-Chef ist momentan irgendwie zumindest in meinem Newsfeed irgendwie relativ häufig vertreten unterdessen mit dem ganzen Thema AI und neuen Chips. Und jetzt kam gerade eine Ankündigung von ihm, wo er gesagt hat, in Zukunft werden Spiele generiert und nicht mehr gerendert. Und da kann ich mir jetzt so grob was drunter vorstellen, aber ist das jetzt was, mit dem du was anfangen kannst und uns und unseren Hörern sagen kannst, was das für einen Einfluss auf die Games in der Zukunft haben wird?
Also ich bin so froh, dass ich damit nichts zu tun habe.
Okay.
Tatsächlich, ja, das führt mich vielleicht zu einem ganz guten Punkt, so ein bisschen, wie wir auch an der Hochschule arbeiten, weil das ist einer der Punkte, die ich wirklich super finde. Ich habe erstens ganz fantastische Kollegen und Kolleginnen. Und das ist so ein bisschen nach Disziplin aufgeteilt. Und ich habe es am Anfang ja schon angedeutet, diese Game Studies liegen bei mir. Wir haben auch einen fantastischen Kollegen, und zwar den Jörg Burbach. Auch mit einem kleinen Studio selbst am Start, und zwar in Köln. Und für den wäre das wahrscheinlich eine Leibspeisenfrage 3000. Den leider können wir nicht zuschalten. Aber tatsächlich ist es auch ein guter Moment, einfach zu sagen, wenn im Gespräch mit den Studierenden sowas aufkommt, dann muss man einfach ganz klar sagen, gar nicht so lange rumeiern, sondern wirklich sagen, weiß ich nicht.
Ja.
Weiß ich einfach nicht. Müsste ich mich einlesen? Muss ich selbst meinen Kollegen fragen? Und das passiert ganz oft. Also dieses der Universalgelehrte in der digitalen Spielkultur, der wird immer schwieriger, einer zu sein, weil einfach das so in alle Richtungen ausgreift, ja. Aber um zurückzukommen, es bleibt bei einem, das, was er genau damit meint, das kann ich dir leider nicht beantworten.
Ja, ich habe es so verstanden, dass wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, es gibt die Designer eben, die auch die ganzen Modelle erstellen und so weiter, die ja im Regelfall pixelbasiert sind. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es halt eben im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Chips so ist, dass es halt einfach sagt, okay, du wirst einfach viel mehr on the fly machen können und weniger vorbereiten müssen. Wir sehen das ja bei dem neuen Videoprojekt von OpenAI, wo du einen Prompt reingibst und sofort ein Video rauskriegst nach relativ kurzer Zeit, wo du im Endeffekt auch nichts vorbereiten musst. Ich denke, es geht in die Richtung, dass er halt dieses künstlich generierte Videodesign dann auch in Spielen sehen möchte, was natürlich eher als der Chef eines der wichtigsten Chip-Hersteller im Bereich künstliche Intelligenz und Grafik natürlich nur vorantreiben.
Ja, ich habe gehört, man hätte in Nvidia, man hätte viele Aktien kaufen kaufen sollen wohl.
Ja, das liegt ganz einfach daran, ich habe mir das vor kurzem erklären lassen, weil viele der Rechenzentren, die eben für die Berechnung von diesen ganzen AI-Tasks tätig sind, also die ganzen Large Language Models wie eben OpenAI und Gemini und so weiter, die verwenden eben genau diese Chips, die Google herstellt. Und dann, ich habe tatsächlich ein paar Aktien von denen gekauft und auch dann wieder weiterverkauft. Nicht von Nvidia, sondern es gibt noch eine Firma, die quasi Nvidia versorgt mit den Transistoren oder sonst irgendwas. Und das ist tatsächlich eine deutsche Firma, eine der bedeutendsten Firmen weltweit im Bereich der Prozessorherstellung. Und kennt kein Mensch, kannte ich vorher auch nicht, aber ist tatsächlich irgendwie eine deutsche Firma und gehen genauso wie Nvidia gerade durch die Decke, ja.
Das habe ich nur falsch gemacht.
Ja, das hätte man so, vor ein paar Jahren machen müssen.
Wir hätten das Thema Glaskugel und Zeitmaschine und so.
Ja, so auch. Wie der Sport einmal nachhin zurück in die Zukunft, dann hätte man die Sportwetten gewusst und dann wäre man reich gewesen, irgendwie Biff Tannen. Du hattest gerade den Universalgelehrten erwähnt. Wie bleibst du denn up to date und was gibt es denn an Forschungsliteratur, die du auch in unserem Vorgespräch vor dem Interview jetzt kurz angesprochen hast? Was gibt es da? Außer, ich sage jetzt mal ganz plump, die Retro-Gamer, die Games aktuell, die es leider nicht mehr gibt, die M-Games oder was liest man da?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man sich für Fragestellungen interessiert, die so ein bisschen in die Spielforschung reinluren, aber nicht so trocken daherkommen, dass wir mittlerweile aufgrund der zahlreichen, vielen exzellenten Videogame-Essays, zum Beispiel auf YouTube, eine ganz gute Möglichkeit haben, dass man sich ein bisschen mit so grundsätzlichen Themen vertraut macht. Also ich komme da immer wieder zum Beispiel auf den großartigen Jacob Geller zu sprechen, der es eigentlich jedes Mal schafft, Games in einer Art und Weise in seine Videos und seine Essays sozusagen einzubauen, unter gewissen Fragen, unter gewissen Gesichtspunkten, die so ganz locker, so ein bisschen essayistisch, kulturell daherkommen. Und wenn man sich dann mal die Fragen genauer ansieht, mit denen er sich beschäftigt, die oftmals auch mit Spielforschung schon konkret zu tun haben. Und darum bilden die oftmals auch für unsere Studierenden, habe ich festgestellt, so recht niederschwellige Einfallstore, um in die Spielforschung reinzukommen. Weil es nicht gleich so, hier lesen Sie das Paper ABC, sondern jetzt schauen wir mal einfach mal zusammen hier an, wie sich Video-Essays, Essayist XY oder Essayistin XY diesem Thema genähert hat, zum Beispiel Ingame-Fotografie. Und vielleicht können wir darüber uns erschließen, aha, Ingame-Fotografie so und so, da können wir zum Beispiel über die Fotografie über die Geschichte der Fotografie was Neues uns erarbeiten zusammen und danach den Stoff vertiefen. Aber man hat dann schon so ein kleines Einfallstor eben. Und das hat sich in den letzten 2 Jahren eigentlich, war ein ganz, ganz guter Tipp, dass ich das mit den Studierenden immer so mache. Wenn man jetzt, aber du hast ja schon angesprochen, wenn man sich jetzt für eine etwas, sagen wir mal, im weitesten Sinn ohne schmutzig zu wirken, feuilletonistische Spielepresse interessiert. Stimmt, das sind schwierige Zeiten, gerade jetzt, wo die Gain irgendwie dicht gemacht hat und auch Wasted zu ist und WASD ja schon lange nicht mehr gibt. Aber dann bleibt einem nichts anderes übrig, als vielleicht doch noch sich ein schönes Print-Abo der Edge zu holen. Denn da wird eigentlich immer ganz wunderbar geschrieben. Die schaffen es ganz gut, beides zusammenzubringen. Oder einfach, Achtung, selbst gründen. Einfach mal das Geld rauswerfen. Okay. Schönes, edles Printprodukt. Jetzt legen wir zusammen, Freunde.
Ja. Jetzt hast du gerade von Paper gesprochen. Gibt's ein wissenschaftliches Journal, das sich mit Gaming beschäftigt?
Ja, gibt's durchaus. Also wenn man sich denkt, Englisch ist geil, Deutsch ist leichter, dann kann ich die Freunde, meine lieben KollegInnen von der PAIDA empfehlen. Das ist eine Online-Publikation, gegründet von Leuten an der LMU München, PAIDA, paidia.de. Und natürlich der Klassiker für die Game Studies ist natürlich gamestudies.org. Die wurde 2002 gegründet. Und das fällt auch genau in die Zeit, als sich praktisch die große Dachorganisation der Spielforschenden gegründet hat, die DIGRA. die war ein Jahr später dran oder vielleicht ein halbes Jahr später. Und das, oder es gibt noch die Eludamos, wer da mal reingucken möchte. Aber ich glaube, als ersten Anlaufpunkt kann man die Paideia oder Language at Play. Language at Play, ja.
Aber das vielleicht. Und wie hieß die Vereinigung nochmal, die du gerade genannt hast?
Die DIGRA, D-I-G-R-A.
Okay. Packen wir alles in die Shownotes. Also wenn ihr in eurem Podcast-Player da gerade was nachschauen wollt, dann solltet ihr das mit Links da in den Kommentaren jetzt finden. Genau. So. Du hast eine Professur an der IU. Wie viele gibt es denn da so deutschlandweit in dem Bereich und allgemein international? Bist du da eher ein Einhorn oder ist das was, was immer mehr kommt?
Ja, es ist, ich hatte ja schon einmal angedeutet, hängt unmittelbar auch mit der Frage zusammen, inwiefern die Game Studies eigentlich als Disziplin, als wissenschaftliche zu betrachten sind und dass es eben Segen und Fluch gleichermaßen ist. Also wenn man ganz streng ist, dann meines Wissens und meines Erachtens gibt es eigentlich an Universitäten, jetzt nicht Hochschulen, sondern wirklich Universitäten, und zwar geht es da um die Universität Bayreuth. Da gibt es einen Master für Computerspielwissenschaften, der heißt auch so, und dort unterrichtet Kollege Jochen Kubek. Und meines Erachtens, es gibt noch eine wirklich fantastische Kollegin, Melanie Fritsch an der Uni Düsseldorf, Juniorprofessorin, die dann wirklich auch Game Studies irgendwie, mit dem man Game Studies verbindet. Das ist aber eigentlich schon die absolute Ausnahme, weil die Game Studies sonst in der Regel so ein bisschen geparkt, ich nenne es immer, die werden geparkt. Und meistens werden sie, wie bei uns zum Beispiel, auch im Curriculum geparkt, irgendwo in diesen Studiengängen, egal ob jetzt privat oder nicht privat, die dann eben Game Design heißen oder Game Engineering oder Games Management, da gibt es ja ganz viele. Und dann tauchen die Game Studies dort im Curriculum so als Modul mal auf oder als freiwillig hinzubuchbare Option praktisch. Das heißt, die haben dort sich ihre, positiv könnte man sagen, die haben ihre Nische dort gefunden. Wenn man es natürlich negativ wenden möchte, dann sagt man ja, da hat man offensichtlich den Durchbruch und die Emanzipation und das Etablieren eben leider noch nicht geschafft. Und das hat konkrete Auswirkungen, nämlich immer dann, wenn es zum Beispiel um die Finanzierung von Projekten geht. Wenn man da eben keine Institutionalisierung dahinter hat, also keine Fachbereiche, keine eigenen Lehrbereiche, keine Sonderforschungsbereiche und so weiter, oder dann ist es sehr schwierig. Andererseits, hatte ich ja auch schon angedeutet, ist es natürlich so möglich, auch für andere akademische Disziplinen relativ einfach, sich mit dem Thema Games zu beschäftigen, weil man immer von der Seite so für eine gewisse Zeit sich eben mit den jeweiligen Forschungsgegenständen Spiel beschäftigen kann. Ja, wie ich gesagt habe, Segen und Fluch gleichermaßen.
Und ist es international eher im Kommen? Sehen wir da, dass es mehr werden oder dass es weniger werden?
Also das gelobte Land für die Game Studies ist immer das gelobte Land jetzt als Kollektivbegriff ist Skandinavien meistens. Okay. Gerade in Finnland und Dänemark unheimlich stark. Aber auch in den Niederlanden, Nordamerika, England findet man es öfter, aber auch da oftmals eben die Anbindung an das Praktische. Was wir jetzt zunehmend sehen, ist der Versuch auch von einigen KollegInnen jetzt praktisch Game Design auf der einen Seite mit den Game Studies noch so ein bisschen, also Theorie und Praxis so ein bisschen stärker zu verheiraten und dann sowas zu machen wie Game Design Research. Ja, also Fragen, die wir aus der Spielwissenschaft eigentlich an das Design stellen, weil wir stellen natürlich fest, die große Frage, ja, was machen denn jetzt die Leute, die wirklich Games designen wollen, die Spiele entwickeln wollen? Können wir da Fragestellungen entwickeln, die vielleicht denen nützlich sind, die sie weiterbringen oder die sie zu neuen Spielkonzepten führen und so weiter und so weiter? Also es ist unheimlich viel in Bewegung. Und das ist vielleicht eben auch das Problem. Es ist immer so viel in Bewegung, dass sich nichts verstetigen kann und eben nichts zu einer Institutionalisierung führt.
Du hast jetzt gerade Skandinavien erwähnt. Gibt es einen Grund? Weißt du, warum Skandinavien gerade da so gut dabei ist?
Da gibt es so verschiedene Mutmaßungen. Manche sagen, dass die einfach generell einen lockereren Umgang mit digitalen Spielen von Anfang an hatten und dass vielleicht auch Technologie dort eher mit offeneren Armen als mit eher skeptischem, strengen deutschpädagogischem Blick begrüßt wurde. Aber ob man das wirklich empirisch auch so nachweisen kann, ist nochmal ein anderes Thema.
Hätten wir gleich mal ein Thema für eine Bachelorarbeit bei dir, quasi. Kannst du ja nehmen aus dem Interview. Ob Skandinavier mehr spielen, damit sie sich die dunkle Jahreszeit quasi angenehmer machen können und was anderes, ich sage jetzt nicht, was mir auf der Zunge liegt, aber die dunkle Jahreszeit überbrücken können durch unterschiedliche Formen des Medienkonsums.
Ja.
Was immerhin besser ist als Alkoholkonsum.
Also absolut, dann, klar. Ja. Wobei, zu viel Gamekonsum vielleicht kann auch schädlich sein. Man weiß es nicht.
Na gut, man kann sich ja auch überlegen. Also offensichtlich irgendwas scheint da zu funktionieren, wenn man mal anguckt, welche großen Entwicklerstudios in Dänemark und in Schweden ja auch durchaus sitzen oder welche Entwicklungsstudios eingekauft wurden von größten anderen Publishern, dann ist es natürlich schon bemerkenswert, dass Deutschland dieser riesige Markt, wo so viel umgesetzt wird damit, aber offensichtlich der Transfer, also der Sprung in die Entwicklung hinein mit großen Produkten, ja, dann doch dagegen ja, schwierig.
Das finde ich super, dass du es ansprichst. Das ist nämlich auch gleich meine nächste Frage, die ich notiert habe. Das greife ich nochmal auf, weil es ein interessantes Thema ist. Kurz muss ich nochmal sagen, zu den skandinavischen Entwicklerteams fällt mir jetzt gerade auf DICE natürlich, die Battlefield-Macher und eben auch Remedy, die Alan Wake, ein wunderbares Spiel, hatte ich auch im Sag was Podcast ja auch schon drüber philosophiert, wie genial dieses Spiel ist. Aber was würdest du dir denn wünschen für die deutsche Games-Industrie oder generell, also für die Games-Industrie, aber auch speziell für die deutsche, weil du hast es gerade erwähnt, auch bei uns steckt das irgendwie so alles so, finde ich, mit angezogener Handbremse immer fest. Es ist zwar als Kulturgut akzeptiert seit ein paar Jahren und immer wieder, es gibt eine Förderung, die jetzt aber auch wahrscheinlich haushaltsmäßig zurückgefahren wurde, diese Förderung, aber irgendwie so richtig startet es nicht durch. Und die Umsätze, wie hast du auch gerade gesagt, sind in Mitteleuropa, in Deutschland extrem hoch und warum funktioniert es hier nicht? Was wünschst du dir dafür? Was könnte man vielleicht tun? Hast du Ideen?
Also ich habe diese Frage schon ganz oft gehört und ich habe mir da angewöhnt, tatsächlich in erster Linie auch mit den EntwicklerInnen selbst zu sprechen. Und es verwundert jetzt kaum, dass diese Antwort kommt. Aber für die heißt es ganz oft, wir brauchen einfach eine vernünftige Infrastruktur. Wir müssen uns sicher sein, dass wir langfristig und mit entsprechenden Geldern auch gefördert werden und dann muss es auf der anderen Seite wohl eben auch das, was in Kanada so zelebriert wird, nämlich diese Steuerfragen. Also können wir nicht große Studios ansiedeln, indem wir praktisch Steuervergünstigung oder Nachlässe?
Ja, Steuernachlässe.
Steuervergünstigung.
Genau, gewähren, um da eben Ansiedlung zu ermöglichen. Das sind eigentlich die Punkte, die in den Gesprächen am häufigsten letzten Endes auftauchen, weil, sagen wir mal ehrlich, ich hoffe nicht, dass wir am Ende bei der Erkenntnis rauskommen, deutsche Köpfe sind zu unverspielt, um sowas zu entwickeln. Und das ist natürlich auch Quatsch. Also das ist nicht der Fall.
Vor allem, weil, also ich meine, entertainmentmäßig ist der deutsche Markt ja auch einfach interessant, ne? Also der deutsche oder generell der deutschsprachige Raum ist groß genug und das merkst du ja auch bei Filmen. Also nicht jedes Land auf dieser Welt bekommt eine eigene Synchronisation. Also du hast Englisch, ja. Du hast Spanisch, du hast im Regelfall ist Deutsch und Französisch sind noch ganz weit vorne mit dabei. Aber bei weitem nicht so viele Spiele oder Filme werden auch in andere Sprachen übersetzt oder in kleinere osteuropäische Sprachen. Das ist deswegen, weil es eben so ein großer Markt ist und wir auch eine eigene Filmindustrie ja auch in Deutschland haben, die deutsche Filme für deutschen Humor machen, wäre es ja eigentlich auch zu erwarten, dass gerade wohl Kultur bei Videospielen so eine große Rolle spielt, dass man eben auch mal eher so den deutschen Blick auf irgendwas vielleicht mal drin hat, ne? Und nicht immer nur den amerikanischen zum Beispiel bei den großen Spielen.
Ja, vielleicht ist es einfach auch eine Frage der Zeit, weil man ja auch sieht, dass die Anzahl zum Beispiel an Studiengängen, die mit Game-Kreierung, sagen wir einfach so als großen Begriff zu tun haben, über die Jahre auch gewachsen ist. Es gibt einfach immer mehr Angebote und ich hoffe natürlich inständig, dass auch dann die zahlreichen AbsolventInnen nicht nur unterkommen und dann vielleicht das 68. Serious Game für die Barmer GEK machen, sondern dass da auch sozusagen, also nichts gegen die Barmer, ich bin glücklicher Barmer-Kunde in Anführungszeichen, aber oder Versicherter, aber dass da die, ja, also ich, fingers crossed, man sieht es jetzt nicht, aber ich crosse hart, dass da die, ein großer Wurf, ein großer kreativer, mächtiger, fantasievoller Wurf oder herausfordernder Wurf aus Deutschland die nächsten Jahre kein Einzelfall bleibt, sondern dass viele Spiele, viele tolle Spielideen umgesetzt werden können.
Ich hatte da immer so den Eindruck die letzten Jahre, dass Spiele, die den Computerspielpreis gewinnen, immer, und das meine ich nicht despektierlich, immer so einen Hintergrund haben müssen. Die müssen irgendwas Lehrers, was Pädagogisches haben. Sie dürfen auf gar keinen Fall irgendwie ein Ego-Shooter sein. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Deutschland ein Call of Duty machen soll, aus deutscher Sicht, im gar keinen Fall, bitte. Aber dass da das Entertainment oft im Hintergrund steht und der Vordergrund sollte für mich eigentlich das Entertainment sein. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt bei der deutschen Games-Industrie. Das sind schon ganz anständige Spiele, aber mir fehlt so ein bisschen das Blockbuster. Crytek war so ein deutsches Studio, wo ich sage, die haben immer Spiele gemacht, die international Blockbuster-Niveau und den Mainstream treffen. Aber vieles von
was
Deutschland
haben die denn so
waren
gemacht, Crytek?
Die Siedler. Was, bitte?
Was hat Crytek denn
Far
so gemacht?
Far Cry zum Beispiel ist von Crytek.
Das ist ein
was
deutsches?
Ja von Ubisoft dann gekauft worden
aber
ist.
Aber das ist ursprünglich aus Deutschland gekommen?
Ja, ist ursprünglich aus Deutschland.
Oh, krass.
Haben sie dann verkauft ja an Ubisoft die Marke und dann haben sie ja Crysis gemacht irgendwie und ja, weiß nicht. Und Rise of Rome für Xbox dann war ein First-Party-Titel mit Microsoft Game Studios. Aber das waren schon die einzigen. Ansonsten gibt es halt viele Siedler, die ich wirklich nicht runterspielen möchte. Und auch diverse Point-and-Click-Adventures und so. Aber mir fehlt so das Mainstream-Appeal in Deutschland.
Ja, die Thematik ist halt so ein bisschen, dass wenn du dir den, also ich meine, wir machen jetzt keine Killerspiel-Diskussion auf, bitte. Machen wir nicht,
nein,
weil das sowieso auch keine Diskussion wäre, glaube ich, weil wir da alle relativ ähnliche Meinung haben. Aber wenn du dir jetzt mal anschaust, was die kommerziell erfolgreichsten Spiele sind, dann also sowohl in den Verkaufszahlen als auch was den E-Sports-Bereich angeht, was die Weltmeisterschaften mit den Preisgeldern angeht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber da sind Call of Duty und League of Legends ganz weit vorne mit dabei, oder?
Denke, ja.
Also ein LOL. Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ja auch hier sowas, ein FIFA geht immer, ja, egal was passiert. Okay. Und das ganze Thema Minecraft und Roblox, ich meine.
FIFA verträgt sich ja wahrscheinlich noch mit dem deutschen Geist, aber ich sage jetzt mal so, LOL und COD sind jetzt nicht ungefähr das, wofür du in Deutschland eine Auszeichnung bekommen würdest oder wo irgendjemand sagt, wir sind stolz drauf, dass das Unternehmen, das diesen Titel gemacht hat, hier bei uns angesiedelt ist. Das ist halt das. Also um das aufzugreifen, was du gesagt hast mit dem, ja, wenn du in Deutschland eine Auszeichnung bekommst, dann muss es irgendwas Edukatives sein. Das ist halt so ein bisschen
für also ich glaube, die Beginne, der, also ich sehe das schon auch durchaus, diese Startpunkte waren wahrscheinlich wirklich, wie du es gerade beschreibst, durchaus schwierig. Also diese Verknüpfung von, ja, ihr möchtet gefördert werden, aber dann muss das auch ABC erfüllen im Sinne von pädagogisch wertvoll. Ich glaube, das ist aber andererseits auch eine Diskussion, die vielleicht schon auch ein bisschen älter ist. Also zumindest, wenn man jetzt vielleicht die Statuten noch am ehesten, aber die ich oft im Bereich der Spielförderung als AnsprechpartnerInnen bisher kennengelernt habe, das sind keine verbohrten oder verkopften oder hyper ausschließlich Kuschelpädagogik getrimmten ZeitgenossInnen. Das heißt, ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben.
Das sind doch schöne letzte Worte für die Ausgabe. Genau. Alles weitere müssen wir dann, diskutieren wir dann in einem Teil 2. Da sammeln wir wieder Themen und dann kommst du einfach nochmal vorbei.
Jawohl.
Vielen herzlichen Dank.
Danke, dass du da warst.
Freude.
Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.